Welcome to the mansion of live entertainment, in the kitchen of the festival rumors, in the apartment block of electronic music. Toby Romeo, Felice, and Manny the caretaker. This is DJ Biggie.
Geil.
Und vor allem habt ihr es gesehen.
Ich finde es auch gut, dass du gesagt hast, ich mache jetzt den vollen Fred again, Alter.
Finde ich gut, ja. Fred ist again noch am Festival.
Vor allem nämlich, was mir auffällt, ist, dass dieses Stativ von meinem Mikrofon, das ähnelt ein bisschen diesen Schreibtischlampen, die man bei den Performances hat.
Ah,
oder?
Ja,
stimmt.
Total, ja.
Also, ich sage euch jetzt einmal was. Das ist wirklich jetzt heute eine sehr, sehr heikle Sache, weil es ist tatsächlich Freitag. Also, Recording ist Freitag und Release ist Freitag. Das heißt, heute dürfen uns keine Fehler passieren.
Gäh, das ist kein Stress.
Ich meine, ich möchte jetzt nicht in Details gehen, aber in der Vergangenheit gab es doch die eine oder andere Sache.
Ja, die pressure aber eher auf die, mein Freund.
Die, ja, ich sage mal so, zu Zeiten der Aufnahme bin ich oft aber ein bisschen mutiger, wie dann, wenn es darum geht, diese Dinge zu veröffentlichen. Ich bin aber auch, das muss man ja sagen, ich bin der am wenigsten oder gar nicht in der Öffentlichkeit steht, im Gegensatz zu euch beiden. Insofern habe ich da ein bisschen mehr Freiheiten.
Nimm sie dir, Tiger.
Also ich habe schon manchmal auch leicht beleidigt, oder?
Mein Löwe, mein Bär. Nimm sie dir, Tiger.
Was ist das jetzt?
Ich habe keine Ahnung.
Die Freiheiten. Nimm sie
War
dir.
Das jetzt König der Löwen?
Hey, ich würd jetzt nur gerne dazu sagen und Respekt aussprechen für jeden, der es natürlich obviously nicht sieht. Toby, motherfucking hands up, Romeo. Das war gerade live. Vom Manuel eingefügt, live dazu. Und es hat so von geil gepasst. Tobi.
Der Max ärgert sich übrigens nur über die technischen Probleme. Er schlägt gerade die Hände über den Kopf zusammen.
Nah.
Also irgendwie ist heute nicht so unser Tag. Aber also erstens war es eine Live-Performance meinerseits. Zweitens ist der Podcast ja quasi live, weil heute Freitag ist. Ein bisschen Druck ist da, aber unter Druck entstehen Diamanten, sagt man. Und das probieren wir heute. Herzlich willkommen zur DJ-WG. Zum einen ist da Felice featuring Slashy Disco und
Toby motherfucking hands up Romeo.
Wir haben, wir haben ja ausgemacht, dass wir uns gegenseitig so Adlibs, oder wie nennt es dir?
Tags.
Producer Tags. Producer Tags produzieren. Yeah. Und ja, in dem Fall freue ich mich schon extrem auf eure. Wie schaut's aus?
Also ich hab mir das ja so gedacht, dass ich eigentlich, also jeder zeigt sein in einer Folge her. Also ich werde bei der nächsten Folge dran.
Und ich bei der übernächsten. Genau, ja. Mhm. Ja. So haben wir uns
also
das
so wie ich mir gedacht, dass das eigentlich ausgemacht gewesen war.
Okay.
Na fuck, es tut mir leid.
Mir tut
ich nicht mehr gedacht, ich bin heute so gut vorbereitet wie noch nie. Habe mich extra durch alle News durchgewurschtelt, aber nein, ich habe natürlich den Main-Part vergessen. Es tut mir leid. Mea culpa.
Mir tut es leid.
Okay, also es ist so, der Tobi hat mich,
genau.
Der Max und ich hatten den Tobi, weil ihr habt es ja gehört, wir haben es erledigt und ein Meisterstück vollbracht.
Einmal geht's noch.
Toby motherfucking hands up Romeo. Toby motherfucking hands up Romeo.
Ja, und der Felice, der hat dann demnach den Tobi.
Sich selber.
Sich selber? Ja, schwierig. Ja. Das ist halt bei drei so. Aber du kannst den Max machen.
Ah ja, sehr gut, ja. Oh.
Okay. Ah, der Max ist ja Teil.
Ich mache mir da jetzt einmal eine Notiz.
Das ist eigentlich eine mathematische Sache, ist eigentlich unfassbar peinlich. Uns ist erst jetzt aufgefallen, dass wenn wir zu dritt sind, dass jeder wen anderen haben kann.
Wir haben
sechs Wochen braucht.
Gut, dass wir nicht im operativen Business unsere Firmen unterwegs sind.
Also in meinen Gefilden gibt es da jemanden, der mich an der Hand nimmt. Ich weiß, also wenn es den Bereich nicht gibt, dann war das letzte Warnsignal. Dann war das letzte Warnsignal vor Benko. Also. Tobi, du hast vorhin ja über König der Löwen gesprochen und ich möchte jetzt diese Brücke nutzen, weil ich habe nämlich was aufgeschrieben, was ein Freund von mir gesagt hat. Ja. Und zwar Disney. Also ich glaube, dass das ja was ist, was herumgeschickt wird. Kennt ihr das so hässliche Fotos und davor steht dann so ein Spruch und das wird halt dann in WhatsApp-Gruppen geballert. Meistens ist es eher unlustig. Ich
nur von meiner Oma, wenn du sowas meinst.
So ist neues Jahr.
Ja, genau.
Frohe Weihnachten und so. Ja, stimmt. Ja.
Das kriegst du sowas regelmäßig?
Ja.
Macht man das in deinem Alter?
Der Max hat sich die Haare gefärbt übrigens.
Ja, voll. Schnell ablenken.
Na, er hat so den Vergleich gezogen, dass Disney uns früher mal weismachen wollte, dass wir die Stiefmutter und die Stiefgeschwister hassen müssen. Und ist zu der Schlussfolgerung gekommen, dass YouPorn jetzt da einen ganz gegenteiligen Ansatz verfolgt.
Eigentlich ein Disney Channel ist.
Was? Eure Reaktionen sind richtig mies für das, wie gut der Witz ist.
Er ist so mittelgut vortragen gewesen, aber ja.
Wenn du jetzt das kritisierst, du als Performer, der regelmäßig auf Bühnen steht, bringen du mal vor, so wie du das machen würdest. Ich möchte lernen von dir.
Ja, das ist jetzt ein Mangel an Vorbereitungszeit, weil ich lüge immer, dass ich spontan bin. Ich bin eigentlich gar nicht spontan. Aber
wenigstens ist es ehrlich.
Ja, absolut ehrlich. Ist alles pre-recorded bei mir. Hey, ihr kennt's doch nur von früher Disney und so, gell? Da waren ja immer die Stiefgeschwister, die waren doch immer die Bäsen, oder? Die haben doch immer das Gift irgendwo eingeladen oder die Großmutter in den Ofen eingehauen und so Geschichten.
Ja, kann ich mich erinnern.
Genau, könnt ihr euch alle erinnern, oder? Jetzt frage ich mich, was ist passiert? Wie viele Jahre sind vergangen, dass plötzlich Stiefmutter, Stiefschwestern eine Porno-Kategorie werden? Was ist da passiert, ganz ehrlich? Ist jetzt YouPorn zu einem Disney Channel geworden oder was haben wir da haben?
Tobi, motherfucker.
Ja, ich wollte es gerade sagen! Besser!
Das sind jetzt, du wirst jetzt, glaube ich, mal die Dinge ordnen.
Also ganz ehrlich, ich habe irgendwie das Gefühl, dass sowas nur lustig ist, wenn man es auf einem Büdel liest. Kann das sein?
Das stimmt. Es gibt so gewisse Dinge, die sind auf gewisse Art und Weise lustig. Zum Beispiel kennt ihr diesen, der bei Willkommen Österreich immer unterwegs ist, Peter Glien, der so lustige Interviews macht, die wirklich spitze sind. Also die Fragen von dem sind so pointiert und gut. Der hat jetzt seine eigene Sendung bekommen, irgendwie schon vor längerer Zeit. Aber das ist nicht sein Ding, das merkt man.
Nein, das ist, da stimmt die Location nicht.
Da bin ich bei dir. Wir müssen jetzt die Sachen ein bisschen ordnen. Du bist so gut vorbereitet wie noch nie.
Ja, ich bin echt thematisch, hab ich einmal drüber geschlafen, ja.
Und? Wie schauen wir aus?
Ja, Jungs, mit was wollt's anfangen? Erstens einmal, ich bin jetzt wieder im Fernsehgame, muss ich sagen, seitdem ich meine Liebe für Trash-TV wieder entdeckt habe. Aber nicht nur Trash-TV, sondern viele, viele Fernsehsendungen schaue ich gerade. Und was ist mir da untergekommen? Eine extrem geile Fernsehwerbung vom Electric Love Festival. Das läuft im Fernsehen.
Wo?
Sender war es jetzt nicht mehr auswendig, aber ich muss sagen, sick. Ich glaube, es war bei Wer stellt mir die Show sogar irgendwie dazwischen.
Mhm. Ja, genau. Man kann es ja platzieren, so bei Sendungen. Was? Passend zum Thema?
Ja, wenn der Felice sagt, der Werbespot ist so geil. Wer stiehlt hier?
So, du meinst, der Werbespot stiehlt dann dem Joko Winterscheid die Show.
Vielleicht, ja.
Das wird ein bisschen zu weit gehen, glaube ich, in dem Fall. Ja, genau, wir haben eine Kooperation mit ProSieben und es wird ja immer wieder mal behauptet, dass keiner mehr fernseht und der Abgesang des Fernsehens ist groß. Man hört aus Branchenkreisen des Fernsehens, dass du Leute, die im Fernsehen arbeiten, unglaublich provozieren kannst, indem du ihnen erzählst, im Smalltalk, dass du eigentlich gar keinen Fernseher mehr hast. das ist so ein bisschen wie wenn Leute sagen, naja, also Festivals besucht man mit 16, das habe ich schon ganz lange nicht mehr gemacht. Ja, vielleicht interessiert das meine Kinder in 5 Jahren.
Ja.
Wahrscheinlich ist das so das Äquivalent zu dem.
Ja.
Aber wir haben Kooperationen mit unterschiedlichsten Fernsehsendern und haben das jetzt wieder mal versucht und meiner Meinung nach funktioniert das gar nicht so schlecht. Also ich kriege so viel Feedback auf diese Werbung wie sonst auf wenig Werbung. Ich meine, natürlich sagt jetzt keiner, hey, ich habe euch auf Insta gesehen, voll cool. Das macht das jetzt auf Insta. Sehr toll. Aber ja, das
ist. Aber das macht was mit dir. Das ist so, wie wenn du in der Zeitung stehst. Das ist, wenn es im Fernsehen läuft oder in der Zeitung steht, dann stimmt's.
Nein, hey, ich muss also, aber sagen, ich kehre leider zu der Kategorie. Ich schaue wirklich kein Fernsehen mehr. Also ich habe nicht einmal Kabelfernsehen bei mir daheim. Ja, das war wahrscheinlich der Grund, warum ich den Werbespot nicht gesehen habe.
Ja.
Das mag sein. Aber ich glaube, also Leute aus deinem Jahrgang oder in deinem Alter oder deiner Generation, die fernsehen dann doch, wenn sie sportinteressiert sind. Also das, da kommst du ja eigentlich am Fernsehen schlecht vorbei, wobei Streamingdienste gibt es jetzt auch für die diverse Devices, also klarerweise.
Sky und so, oder?
Aber ich glaube, Fußball, Formel 1, Skispringen, Skifahren und Co., das schaust lieber großformatig auf am Drum, das an die Wand geschraubt ist, wie mit dem Handy. Ja. Ja, genau. Aber ich glaube, also das, was ich vorhin noch sagen wollte, der sogenannte Werbemix macht's, oder? Das ist ja, meiner Meinung nach, ist ja Werbung nichts anderes, also nicht nur meiner Meinung nach, Werbung ist ja nichts anderes wie Psychologie. Und ich glaube, wenn du immer wieder mal überrascht wirst an Orten und in Momenten und mit Marken konfrontiert wirst, wo sie nicht erwartet werden, dann verursacht das fast mehr wie so erwartbare Werbung, die es natürlich auch auf gewisse Art und Weise braucht, aber ich glaube, dass das wichtig ist. Aber da bin ich kein Fachmann, da kennst du ja besser aus, Felice. Du hast ja quasi eine Werbeagentur, kann man das so sagen?
Im Großen und Ganzen kann man das so sagen, ja.
Dein Spot sehe ich immer, Felice. Wenn ich bei der Mama unten bin zum Abendessen und dann Servus-TV angemacht wird.
Ja.
Wir haben keinen Schnee.
Ach so.
Ja, genau.
Das muss ich vielleicht ein bisschen erklären, sonst klingt das ein bisschen falsch, oder?
Der Felice hat, um jetzt nicht ihn in die Bredouille zu bringen, dass er über sich selber tolle Sachen sagt, mit seinem Unternehmen Home of Content, kann man auch beauftragen und googeln, wenn man denn möchte, einen Spot für Obertauern produziert, der sehr kreativ ist, einen Fernsehspot. Und da geht es darum, dass alle anderen Skigebiete gerne den Schnee hätten, den Obertauern hat. Und dann wollen sie den Obertauern fladern. Und Obertauern ist aber super entspannt, weil die haben anyway genug davon, oder?
Das hast du sehr schön zusammengefasst, muss ich sagen. Das kannst du fast besser erklären wie ich, muss ich sagen. Sehr schön. danke dafür auf alle Fälle.
Ja, sehr gern. Ich habe jetzt gesehen, es gibt wieder einen, wer hat den Song gemacht, Beef? Oder wer hatte die Idee? Und was ist
brandheiß.
Echt, oder?
Brandheißes Thema.
Ich glaube, also ich hoffe, dass wir das selber machen, Tobi. Wenn nicht, dann, also was heißt, ich hoffe, wäre interessant, wenn du auch ein zweites Beispiel hast. Aber bei mir geht es um John Summit und Fischer.
Na. Okay.
Okay, das habe ich nicht mitgekriegt. Okay, hau raus.
Aber dann hast du ja noch was anderes. Aber lass mich mal erzählen. Also ich finde das ja grundsätzlich, ist es eine legitime Diskussion. Wenn ich jetzt sage, okay, ich schreibe jetzt einen Song, ich kreiere eine Melodie, ich komponiere was, ich schreibe einen Text, ich weiß nicht was, und dann kopiert das wer, dann ist es natürlich scheiße und unfair und das geht nicht. Das darf man nicht machen. Wenn es aber darum geht, dass ich einen Song cover oder einen Remix mache von einem Song, Und den dann veröffentlich, dann zu sagen, hey, das war meine Idee und das ist das Original und dann, also das ist absolut lächerlich, so wie es damals bei Brutalismus ja war. Kann sich erinnern, das Dido-Cover, das ja jetzt dann Dimi, Mike, W&W, Tiesto, ich weiß nicht, wer alle rausgebracht hat.
Ja.
Okay. Ja, aber also, John Summit und Fischer geht es um Used to Know, glaube ich, heißt der Track.
Ja, ich habe es gerade zwischenzeitlich gegoogelt, war eben gerade PTSD von Sachen, die ich schon in der Musikszene erlebt habe, muss ich sagen.
Ja. Also der John Summit hat gepostet, dass er den Track schon bewiesenerweise vor anderthalb Jahren gespielt hat. Der hat den nicht einmal selber, das war nicht einmal ein Edit von ihm, sondern er beschwert sich darüber, dass er den gespielt hat vor zwei Jahren oder anderthalb Jahren und dass jetzt der Fischer mit dem Track
official geht.
Das ist allerdings richtig, weil ich kann mich erinnern, ich habe auch die OG-Version, die was John Summit vor zwei Jahren gespielt hat, am USB-Stick.
Aber jetzt, da würde ich auch gerne einhaken, weil diese Edits von Somebody That I Used To Know, die sind genauso alt wie der Originaltrack, also sage jetzt einmal sehr, sehr, sehr ähnliche, weil da ist ja tendenziell nicht viel gemacht worden, außer Beat runtergelegt worden, vielleicht ein bisschen schneller. Das ist, ich bin schon echt sehr streitbar, aber da würde ich mir jetzt nicht einsetzen.
Da würde ich jetzt John Summit aber die Fresse halten, oder? Das ist doch lächerlich.
Also, ja, das ist ein bisschen lächerlich, vor allem mit der Voraussetzung, dass es nicht einmal seiner war. Also das ist nochmal
inwiefern basht er? Also ist
kann er den Tweet vorlesen?
Ah, er tweetet.
I played that Somebody That I Used To Know track twice in a row at Factory Town last year and now it's a Fischer track. I'm so confused.
Ja.
Ich glaube, vielleicht basht er auch gegen Fischer, aber nicht so, dass das Sidetrack ist, sondern dass das ja quasi, vielleicht ist er Homie, der den Edit damals gemacht hat von ihm.
Also ja, oder er findet lächerlich, dass das jetzt ein offizieller Fischer-Track ist. Aber ich meine, wenn man sowas lächerlich findet, dann muss man sehr viel mehr Dinge hinterfragen, oder?
Also auf jeden Fall, es funktioniert nicht. Aber gut, das Thema habe ich auch gehabt. Vielleicht nur ein bisschen verstrickter und ein bisschen komplizierter. Aber Alter, es ist einfach nicht dein Track. Es ist weder Fischers Track noch John Summits Track, sondern Fischer hat halt einfach die Rechte geklärt. Und das passiert im Kleinen jeden Tag. Irgendwer kreiert, wurscht auf Soundcloud, Bandcamp, einen Remix oder einen Edit, der dann vielleicht gespielt wird und viral geht, wenn du das so nicht möchtest. Und dann kommen halt Leute, die bessere Connections zu Labels haben und kopieren den eins zu eins oder vielleicht nicht ganz eins zu eins, aber sehr, sehr ähnlich. Und dann kommt der raus und da beschweren sie die wenigsten Leute, weil sie wissen, ja, okay, scheiße, ich habe ja die Rechte nicht drauf. Aber in der Liga, in der die unterwegs sind, ja, hätten es vielleicht beide die Idee
das
haben
ist,
können.
Das ist Business Opportunities. Das ist einfach, wer schneller ist. Wisst ihr, dass zum Beispiel Red Bull zuerst bei Pfanner vorstellig worden ist, bei dem Fruchtsaftmacher in Vorarlberg und sie gefragt haben, ob sie ihre Dosen abfüllen können und Pfanner hat gesagt, sie glauben da nicht dran, dann sind sie zu Rauch gegangen. Mittlerweile von Rauch, glaube ich, ein großes Business. Sowas ist halt einfach, wer schneller ist und wer im richtigen Moment die richtigen Entscheidungen trifft. Ja,
so es ist mir tatsächlich auch schon passiert.
Und wer hat die gefragt? Wegen Abfüllung?
Achso. Hättest du das Ende nicht dazu gesagt, hätte ich jetzt ein bisschen dreist gefunden. Wer hat die gefragt?
Tobi, das wird hoffentlich, also ich schicke dir das ja auch gerne, also der Max lässt dir das zukommen. Max hat es komponiert, ich habe es eingesprochen, also das war schon so ein bisschen eine hybride Sache. Und wir gehen
nicht,
schwer davon aus.
Performance.
Na, aber im nächsten Track.
Im nächsten Track.
Mhm. Ach so, im Release eingebrennt.
Boah, hart. Okay, dann rufe ich jetzt kurz Universal aus, wir müssen kurz den Release-Druck halten. Weil bis 15. März geht es. Bis 15. März geht es nicht mehr aus. Schleichwerbung.
Ja, Schleichwerbung. Mhm. Jungs, ich habe noch mehr vorbereitet.
Nein, jetzt warte mal. Wir haben ja zu dem Thema eigentlich nur eine Story.
Achso, du wolltest deine Story, Entschuldigung, ich bin
das. Ja, war nicht das, was ich gemeint habe. Ja. Was, genau. Demi und Mike, thank you, not so bad.
Na, es war Hüschel und Crow.
Hüschel und Crow, was für Nummer?
Hüschel teased seit Wochen auf Instagram so eine ganz ruhige, melodische Latin-Afro-House-Nummer. Also ein Remix von Latin Mafia. Mhm. Und auf einmal released unser Crow.
Unser Crow.
Haben wir
den gekauft?
Ich habe jetzt nur so gesagt. Einen Song namens Tempo. Und wenn man die so Sachen vergleicht, ist das schon sehr, sehr obvious, sehr, sehr hart inspiriert von dem Hüschel
Track. Da würde ich mir die Frage stellen, weil Inspiration und so weiter, ich gehe mal stark davon aus, dass das von einem Sample, weiß nicht, replayed ist oder sonst was, oder von einem Song direkt interpretiert ist.
Also das, was der Hüschel gemacht hat, ist ein Remix von Latin Mafia.
Ja.
Und Tempo ist ein Solo-Release, wo aber auch nicht die originalen Urheber von diesem Latin-Mafia-Song drinstehen. So.
Okay.
Und das, wenn man die zwei Sachen vergleicht, in dem Fall würde ich behaupten, dass eher der Crow der Gangster ist. Wenn man die zwei Songs vergleicht, was halt ein bisschen schwieriger ist, es ist sogar dieselbe Tonart. Es ist derselbe Rhythmus, es sind fast dieselben Drums. Nur es ist
du
halt falsch. Und es kommt sogar im Original von Latin Mafia das Wort Tempo vor.
Ja. Yeah.
Und Crow nennt seinen Song Tempo.
Ja.
Und okay. Stefan Dabruck, jeder, der so ein bisschen Bock auf Gossip hat, sollte dem
mal reinkriegen. Eskaliert, oder?
auf Instagram. Eskaliert, ja, ja, hat schon gute Shoutouts gegeben wieder.
Wie lustig.
Du, ja, gut, aber der? ich sage mal so, Saustar und so.
Ja, ja, aber es ist lustig, dass ich jetzt in einer anderen Position ist, weil ich jetzt der Klagende.
Okay.
Er hat irgendwie sowas gepostet wie Crow, so Shoutout-mäßig, bitte noch nicht alles ausgeben, weil die nächsten 500 Abendessen gingen auf euch.
Okay.
Okay.
Aber apropos Sampling, wie sie vielleicht mitgekriegt hat, hat ja der Kanye wieder mal was, ein Album gedroppt. Und
beautiful
der
but
naked
women, just a full like sky, nice.
Toby, motherfucking heads up, Romeo.
Und yeah. Ich sag mal so, der, das freest echt gerade in einem schlechten Moment, muss ich sagen, der scheißt einfach drauf, ob er fragt oder nicht, weil das ist jetzt schon der zweite Fall, nicht nur Ozzy Osbourne hat ihm untersagt, das Sample zu verwenden, weil er sagt, er ist ein Antisemit, sondern auch der dritte Ehemann von der Donna Summer sagt, auf keinen Fall verwendest du das Sample, das ist die andere Herangehensweise, einfach als Original-Sample nehmen und drauf scheißen.
Nicht fragen.
Mal schauen, was passiert.
Schauen wir mal,
der Fatboy Slim hat das einmal in einem Interview gesagt. Lieber mal machen und sich da nicht entschuldigen, als wie vorher fragen, weil dann kriegst du es sowieso nicht.
Na, jetzt einmal ganz steile These, gell?
Ja.
Du nimmst einfach wie ein Buffet der Musik, was dir gefällt und was dir taugt und scheißt da drauf, so wie der Kanye. Mhm. Und dann geht so ein Track steil. Der konvertiert ja auf eine gewisse Art und Weise abseits der Musikrechte vor allem. Du kriegst dadurch Performances, du kriegst dadurch Aufmerksamkeit.
Yeah.
Wiegt das vielleicht sogar das andere dann auf? Also ist in der Rechnung unterm Strich dann sogar so womöglich, dass dir das mehr bringt, die Frechheit, wie es die dann am Ende kostet?
In der Liga schon. Ich sage jetzt mal, wenn du drunter bist und einfach nur jetzt die Klage hingeschmissen kriegst, dann ist es halt scheiße. Also ich sage jetzt mal,
Fehlinvestment.
Ja, aber
ich habe ihn schon gesehen vor mir gerade.
Ja, aber in der Größe macht es auf alle Fälle Sinn, weil gut, der kann es sich ja leisten, da mal einen Rechtsstreit-Dings und es ist auch völlig wurscht, weil heutzutage müssen keine CDs oder LPs mehr eingestampft werden, sondern wir sind einfach auf Spotify genommen und du hast da Klage hängen und ja, okay, das geht sich aus, aber.
Wobei mich bei solchen Größen auch sehr, sehr interessieren würde, wenn es da eine Klage gibt, um welche Summen es sich handelt. Weil ich glaube,
also kann ich jetzt in Bezug auf Markenrecht, kann ich euch ein bisschen was erzählen. Wir sind ja da, Opfer ist jetzt vielleicht ein großes Wort, aber wir sind ja da beteiligt an einer Sache gewesen, die jetzt gerade verhandelt wird. Ein Veranstalter aus Österreich hat unser Logo, unser Electric Love Logo, ziemlich frech kopiert, meiner Meinung nach. Ich glaube, wir haben das sogar mal besprochen.
Ja.
Da geht es jetzt darum, was ich nämlich skurril finde, der muss jetzt offenlegen, welche Umsätze und am Ende Kosten er hatte. Also eigentlich muss man sagen, wie viel Gewinn, naja, kein Jahresabschluss, es muss ja eventbezogen jetzt auch errechnet werden. Für welches Event hat er diese vermeintliche Logokopie verwendet? Und dann muss er Abrechnung jetzt liefern, bei der rauskommt, wie viel Gewinn hat er denn mit diesen Veranstaltungen gemacht? Was ich eigentlich als großen Fehler betrachte, gesetzlich, weil in Wahrheit habe ich als Opfer unter Anführungszeichen ja überhaupt nichts damit zu tun, wie geschäftlich fit der Typ ist. Das heißt, dass er immer darauf achtet, ganz banal formuliert, dass er nicht mehr Kosten wie Umsatz hat. Er generiert aber ausschließlich einmal Umsatz mit der Logokopie zu Unrecht und deswegen finde ich es doof, dass am Ende gesagt wird, der Gewinn, der dann demjenigen, der sie unrechtmäßig eines fremden Logos bedient, der muss dann zu Teilen wieder dem gegeben werden, der Urheber und Rechtsinhaber des Logos ist. Weil eigentlich soll es darum gehen, dass der Umsatz dann auf gewisse Art und Weise abgegeben wird und Prozent über Umsatz. Und wenn das jetzt bei der Musik auch so ist, dass man dann sagt, okay, das, was den Künstler, der frecherweise sie bedient hat, am Buffet der Musik und sie genommen hat, was ihm denn schmeckt, ohne zu fragen, der muss am Ende beweisen oder offenlegen, wie viel Gewinn er denn mit diesen ganzen Sachen gemacht hat. Da kann ja auch gut sein und das ist in dem Fall leider auch tatsächlich so, dass der Veranstalter in keinem Fall einen Gewinn gemacht hat. Das heißt, da bleibt für uns nichts über. Der kann tun, was er will und am Ende muss er nicht einmal was zahlen. Also Strafe schon, aber keine Beteiligung und Gewinn. Und wenn das jetzt auch so wäre, dann muss man aufpassen, weil dann wird das ja irgendwann einmal Usus. Dann wird das ein Riesenchaos in der Musik. Jeder darf tun, was er will. Es geht eigentlich nur mehr darum, dass du Anwälte beschäftigst, die besser sind wie die anderen, dass du halt auf technische Hilfsmittel zurückgreifst, mit denen dann geclaimed werden kann oder rausgefunden werden kann, wer sich bei deinem Buffet bedient hat. Also eigentlich gar nicht so geil, oder?
Voll. Also gerade ist jetzt mein Markenrecht, da bin ich nicht ganz so fit, aber im Copyright in Österreich ist zum Beispiel die Streitunterwertgrenze bei, glaube ich, 50.000 Euro. Das heißt, der kleinste Verstoß wird schon mit einem Streitwert von 50.000 Euro angesetzt, was jetzt für den Verursacher echt scheiße ist, weil oft passiert das ja unabsichtlich. Aber ja, klar.
Im Copyright, wann greift sowas? Gib mir mal ein Beispiel bitte. Also was ist da gemeint zum Beispiel?
Bildrecht, Recht am eigenen Bild. Wenn du jetzt zum Beispiel fotografierst, geht aber auch über Audiosachen. Du nimmst, du fladerst einfach von wem, geht über die Idee. Ist im Endeffekt auch schon Copyright drauf, wenn es im Endeffekt in irgendeiner Form niedergeschrieben ist oder halt entstanden ist, nachweisbar. Da wird gern gestritten und gewinnen dann in Wirklichkeit die Anwälte.
Das bringt mich tatsächlich zu meiner nächsten Frage. Ist zwar speziell der Manuel ist ein bisschen mehr in dieser Veranstaltungsszene drin. Wie ist das eigentlich, wenn ich auf Electric Love gehe und werde da fotografiert und dann kommen meine Fotos online? Ist das eigentlich dann so, dass man da zustimmt, indem man halt ein Ticket kauft?
Mhm. Genau. Also es gibt das sogenannte Hausrecht, glaube ich. Es gibt die AGBs. Und wenn du jetzt ein Electric Love Ticket erwirbst, dann wird da nochmal bei den AGBs darauf hingewiesen, dass vor Ort Leute unterwegs sind, die bewegt Bild als auch Fotos da machen und dass man da die Rechte sozusagen abgibt und jetzt nicht sagen kann, ich bin im Aftermovie der kleine links unten und meine Freundin hat nicht gewusst, dass ich da bin. Ich habe gesagt, ich muss arbeiten und bla, bitte retuschiert's mir raus. Ich meine, wenn es jetzt darum geht, ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnern könnt, es hat auch so eine geile Situation gegeben, einmal während eines Openings.
Ja.
Da ist in der ersten Reihe ein Bursch gestanden, der total euphorisiert durchs Opening irgendwie seine Begleitung rechts oder links neben ihm küssen wollte und die hat nicht so viel Bock gehabt drauf. Und dann so weg und hat dann aber gleich wieder weitergefeiert und war voll euphorisiert und das war irgendwie, ich weiß nicht, das ist viral ist vielleicht ein großes Wort, aber das hat sich schon verbreitet, diese Aufnahme. Und der hat uns dann gebeten, dass das verschwindet, weil er in dem Dorf, in dem er lebt, nicht mehr zwingend den besten Ruf hat und jeder Bezug nimmt auf diesen misslungenen Kussversuch. Ja. Da kommen wir dieser Bitte selbstverständlich nach.
Ich glaube. Ja, voll, das sind Sachen. Aber ich kann nur sagen, bei uns, gerade wenn du mit Rana relativ viel und so Geschichten, wir sichern uns schon nochmal doppelt vertraglich ab. Also das ist total wichtig. Also die rechte Abtretung, also gerade wenn du jetzt einen Fernsehspot machst, da muss jeder unterschreiben, weil das klar, geht ja in alle Richtungen. Aber ist gerade bei Veranstaltungen halt super kompliziert. Aber das ist, kannst du auch ausrechteln, aber da, wie ich vorher gesagt habe, da gewinnen die Anwälte, weil die werden so oder so zahlt. Und meistens hat keiner was davon. Deshalb lieber den direkten Weg, so wie es der Manuel gesagt hat, hey, schreib doch im Veranstalter, hey, sorry, es geht sich nicht aus dem und dem Grund. Und ich glaube, die wenigsten Veranstalter werden dann sagen, nein, ich bestehe drauf, dass das so ist, wie es ist.
Gibt natürlich dann Konstellationen, wo du es nicht mehr machst, wenn es Aftermovie draußen ist und du es runternehmen müsstest, die Views verlierst, dann wieder uploaden musst und so weiter. Das machst du natürlich dann nicht, aber wir versuchen.
Wobei ich glaube, dass man auf YouTube ja mittlerweile im Nachhinein Sachen auszuschneiden kann. Oder?
Jein, aber dann
ist ja, halt, stimmt.
Du kannst jetzt Audio nicht mehr gescheit editen. Du kannst Sachen verpixeln und verbiepen, aber. Ja.
Wir sind da jetzt schon sehr stark in advokatischen Gefilden, wenn ich das so sagen darf. Ich habe einen Vorschlag, dass die nächste DJ-WG-Folge in 14 Tagen wird ein bisschen zu einer Spezialfolge. Ich würde euch nämlich alle gern akustisch mitnehmen bei meiner Reise nach Lugano in die Schweiz zu einer Gerichtsverhandlung bezüglich L'amour toujours Gigi D'Agostino.
Das wird ein Wahnsinn.
Soll ich während der Gerichtsverhandlung einfach meine Audioaufnahme laufen lassen? Der Max nickt energisch, weil er weiß, es ist für ihn eh scheißegal und Konsequenzen muss eh nur ich tragen, gell? Wenn es denn dann rauskäme. Ich glaube, diese Frage ist ziemlich Schweiz, schnell oder? Beantwortet. Ist es erlaubt, ohne andere darüber zu informieren, Gerichtsverhandlungen aufzuzeichnen?
Naja, eine Gerichtsverhandlung ist doch eigentlich eine öffentliche Veranstaltung, oder nicht?
Öffentliche Veranstaltung.
Aber es ist öffentlich zugänglich, oder? Also wenn ich weiß nicht, ob das in der Schweiz anders ist, aber ich war ja zum Beispiel mal mit meiner Schui damals im Gericht zu Besuch und da haben wir
uns mit deiner Schui vor Gericht?
Okay. Ja. Mhm.
Aber ich glaube trotzdem, also, dass es
als Besucher
nicht so gern gesehen und gehört wird, wenn man es aufzeichnet. Ich nehme euch auf jeden Fall mit. Ich werde ein bisschen nervös sein davor. Da wird nämlich auf Italienisch und auf Englisch verhandelt. Ich bin als Zeuge geladen. Ja, am Montag, also am ersten Verhandlungstag ist er da und ich bin am zweiten Verhandlungstag da. Ich darf aber, ich darf mich natürlich beteiligen an den Fragen, die ihm gestellt werden. Mhm. Also ich kann da auch Sachen unterbringen, so The Riddle, why?
Why?
Warum hast du das gemacht?
What about them? What about them?
Was sagt Nick Kershaw dazu? Hast du ihn gefragt überhaupt? Ja, ich bin gespannt, wie das ausgehen wird. Er ist ein Laus, wenn ich das so sagen darf. Also er ist schon, es gilt natürlich immer die Unschuldsvermutung, vielleicht täusche ich mich da, aber ich habe schon eher den Eindruck, dass der Lause ist.
Ja, man darf gespannt bleiben, was da rauskommt. Ich bin sehr gespannt.
Auf jeden Fall. Ich habe nämlich jetzt im Rahmen dieser Vorbereitung auf diesen Termin ein bisschen recherchiert, wie viel Gigs der Gigi in Österreich angekündigt und nicht wahrgenommen hat. Was glaubt's?
Hat er jemals
was für Zeitspanne?
Also ich habe da sehr weit in die Vergangenheit recherchiert. Ich glaube, der erste Anlassfall war so um 2004.
Okay, also sagen wir Double 10 geschickt? Jahre.
Das ist eine weit verbreitende Geschichte. Das kann eine mehr sein und auch die Wahrheit, das ist, weiß
ich
nicht.
Ich sage 50%. Also ich kann es jetzt nicht titulieren, aber ich sage 50% von den Shows, hat er abgesagt.
Okay, also du kannst es nicht quantifizieren. Yeah. Aber 50, okay, 17 Shows wurden in Österreich angekündigt.
Ja.
Und zumindest aus welchen Gründen auch immer haben sie dann nicht stattgefunden.
Also alle Stück. Nicht.
17 Stück.
Naja, aber einmal Stadthalle hat er da nicht gespielt.
Ja, er hat schon einmal gespielt, also so ist es auch nicht. Wir haben ihn ja auch mal gebucht, wo er gekommen ist, beim Stadtfest Seekirchen. Aber es sind mehr Shows, die er nicht gespielt hat, wie die er gespielt hat, von den angekündigten. Und das Wüde an der Geschichte ist, im Falle von einem Club zum Beispiel in Oberösterreich, da war er angekündigt, da sind auch seine Techniker gekommen und haben irgendwie complained, was da irgendwie, also ist ziemlich skurrile und weit hergeholte technische Dinge gefordert, die sehr ungewöhnlich sind und auch nicht im Rider gestanden haben. Dann ist der Club dieser Anforderung sogar nachgekommen, weil er halt gute Kontakte hatte zu irgendwelchen Technik-Suppliern. Und trotzdem sie das dann gestört haben, hat sie nie wieder Werk gemacht und er ist einfach nicht gekommen. Sie haben die Leute dann einfach nicht mehr erreicht. Und das ist ja schon ein neues Niveau und gar nicht unproblematisch. Das ist jetzt für ein Festival, sage ich mal, nur eher erträglich, weil du hast halt 159 andere Künstler vor Ort. Aber jetzt stellen wir uns mal vor, folgende Hypothese. Ich glaube, irgendwo spielt er ja jetzt eine Single-Show im Herbst in Graz. Das ist ausverkauft mit, ich glaube, 14.000 Tickets. Und du als Veranstalter warst bis zu dem Moment, wo er die Halle betritt, nicht, ob er kommt oder nicht. Und jetzt stellen wir uns mal vor, da stehen 14.000 Leute da, das Popcorn ist gekauft, die stehen da und warten auf Gigi. Und der kommt halt einfach nicht. Was machst du dann? Also wenn der DJ absagt, der Künstler absagt, dann kriegst du die Info vorher, weil ich bin krank, ich habe den Flug verpasst und so, dann bist du informiert.
Ja.
Aber diese Art der Kommunikation und diese Art, diese
Grundsätze. Sind es dann so Last-Minute-Cancellations, falls ihr das besprochen habt, mein Internet war gerade ein bisschen weg. Also ist es dann wirklich so, dass keiner weiß bis 2 Stunden vorm Auftritt, ob der Typ auftaucht oder nicht?
Naja, im Fall vom oberösterreichischen Club war es so. Also die haben die technischen Anforderungen die Skurrilen erfüllt tatsächlich. Mhm. Und ab dem Zeitpunkt, wo sie denen sagen wollten, das ist jetzt alles da und wir haben das erledigt, haben sie die nicht mehr erreicht.
Org.
Dadurch, dass sie die nicht mehr erreicht haben, so 2-3 Stunden vorher hat sie schon abgezeichnet, dass es schwierig werden könnte. Mhm. Aber bis zum letzten Moment war es das ja auch nicht. Vielleicht kommt er denn dann noch.
Ja, ja.
So frech.
Ja, das ist schon ein bisschen sehr, sehr wild. Was ich mir immer frage in solchen Situationen, eigentlich muss man sagen, irgendwas macht er, um zum Schaffen, dass die Presse das echt nicht so arg aufgreift, oder? Weil ich habe jetzt parallel einmal googelt, Gigi D'Agostino muss vor Gericht, ich finde gar nichts.
Ah, es gibt ja schon Artikel. Also auch im echt? Rahmen der Vorbereitung auf das. Naja, man muss jetzt sagen, der Gigi ist ja jetzt auch nicht der Weltstar, wo die ganze Presse permanent drauf schaut. Also das,
ja.
der schwebt da und fliegt da durchaus hier und da schon einmal ein bisschen unter dem Radar.
Mhm. Ja, in Zeiten wie heute auf jeden Fall, ja.
Ich glaube, in Österreich herrscht oft einmal so ein bisschen die Meinung vor, fälschlicherweise, oder es ist eh subjektiv, aber es kommt nicht selten vor, dass so Mitte 40-jährige Gigi und Getta auf so einem Level sehen.
Ja, sure, mhm. Das würde ich bestätigen, ja.
Und das ist also nicht objektivierbar. Also das ist
einfach, ja.
Das ist einfach ein Fehler, wenn ich das so sagen darf. Naja, natürlich hat er Hits und eh klar und so. Und also der hat sicher auch die Musik auf so eine Art und Weise geprägt, aber David Guetta ist eine ganz andere Nummer. Wenn David Guetta 17 Shows ankündigt und 17 Shows nicht spielt, natürlich ist die Presse voll mit dem, weil er ein internationaler Star ist. Und der Gigi ist, glaube ich, einfach wirklich, ich glaube, Nummer 1 Markt von Gigi D'Agostino ist nicht einmal Italien, sondern ist, glaube ich, wirklich Österreich.
Ja.
Ja, das kann leicht sein, ja. Ja, brutal, brutal. Ist das so eine Art Sammelklage dann? Also sind da mehrere Veranstalter gerade in einem Streit mit ihm? Oder ist das wirklich...
Nein, was Veranstalter ja auch irgendwie so immer wieder mal machen, ist nicht gemeinsam auftreten, sondern jeder für sich. Das ist in dem Fall auch so.
Ja, okay. Mhm.
Aber ich nehme euch mit.
Hat er viel zum Tun, der Gigi.
Am Weg nach Lugano. In dem Fall ist es ja so, es ist ja umgekehrt. Er hat ja uns vorgeworfen, dass wir da ihn abgesagt haben, weil er uns bis zum letzten Moment in der Phase, wo er Fotos mit Rollatoren gepostet hat und dass es ihm nicht gut ginge, in der Phase haben wir ihm halt frecherweise hier und da gefragt, ob er sich imstande fühlt aufzutreten und genau um das zu verhindern, was ich gerade beschrieben habe, dass Last Minute der einfach nicht da ist, haben wir halt Monate und Wochen vorher schon gesagt, hey, jetzt gib uns mal eine Rückmeldung. Wie geht's dir denn? Siehst du dich imstande aufzutreten? Und auf das hat er nie reagiert. Und dann haben wir gesagt, hey, jetzt hast du nur eine Woche Zeit, das Statement abzugeben und sonst sagen wir die einfach ab. Und das haben wir dann gemacht. Und das hat ihn gestört, somit hat er uns verklagt.
Okay, Wahnsinn.
Nächste Woche Dienstag wissen wir mehr. Ich nehme euch mit am Weg nach Lugano und lasse euch wissen, wie es läuft. Ich werde mal aufnehmen und werde mir dann in Ruhe überlegen, ob ich das im Podcast dann abspüre oder nicht. Es bleibt spannend auf jeden Fall.
Wir freuen uns auf jeden Fall auf Erzählungen.
Wir haben jetzt eine neue Kollegin bei uns im Team und bei der Bewerbung, finde ich, hat die, es ist wirklich lustig gewesen, die hat in ihrem Lebenslauf geschrieben, dass sie in der Vergangenheit zuständig war für sexuelle Reproduktionsevents.
What? Was ist ein sexuelles Reproduktionsevent?
Naja, die haben uns ja ziemlich lange lalassen mit dieser Information, weil bis zum Gespräch dann war das ja unklar. Also ehrlicherweise habe ich mir gedacht, die war halt Gangbang-Assistentin oder was auch immer. Ich weiß nicht, so für Hygiene des Gangbangs zuständig oder so. In Wahrheit, und
ich
das
will
ist ja
was nicht machen.
Ist das euer Ernst? Der stinkt.
Was ist das jetzt schon wieder?
Das ist Schweizer Porno.
Okay. Es hat sich dann rausgestellt beim ersten Gespräch. Sie macht eigentlich echt einen sehr außergewöhnlichen, tollen Job, der aber gar nicht so pornös ist, wie man vermuten möchte. Sie ist zuständig dafür, dass Riffe weiter ausgebildet werden und taucht da und überwacht die Reproduktion von Korallenriffs. Das ist die Mehrzahl
von Riffs. Also Riffe. Einen schreiben können.
Also wenn man genauer gelesen hätte, hätte man das schon rausgefunden. Wir haben uns einfach so gefreut über diese eine Information und haben gesagt, ja, das ist die, was die ist. Ja, genau. Sie hat es aber gut genommen, dass wir uns das so ausgedacht haben und falsch verstanden haben. Das war ja gar nicht unangenehm. Und
wie cool ist denn das eigentlich?
Unsere neue Kollegin.
wo war die dann? Ich meine, bei uns gibt es obviously keine Korallenriffs.
Ah, also bist du schon mal eingetaucht in Wallersee?
Ja, da sind vielleicht ein paar Algen drin.
Okay. Nein, die ist auch in Thailand gewesen.
Ah, okay.
Thailand.
Thailand.
Jetzt hat Apple übrigens, Apple kämpft, finde ich, extrem dafür, dass man zu Apple Music wechselt. Geht es euch da so? Ich gewinne immer mehr den Eindruck, dass die fast da ein bisschen too much auf mich Druck ausüben.
Kann es sein, dass du gerade das eine oder andere Device neu angemacht hast? Apple Device.
Das passiert hier und da. Ja. Also ich bin schon sehr gut im Device verlieren.
Ah, da wirklich? Kommt das vielleicht her.
Ja. Mhm. Okay.
Durchaus hier und da.
Also das ist mir jetzt nicht offiziell aufgefallen. Was mir eher auffällt, ist, dass YouTube unbedingt eine Kohle haben will von mir, weil das ist mittlerweile sehr frech, finde ich.
Ich bin eingebrochen. Es ist so gut.
50 Sekunden Beste. Werbung auf meinem Fernseher. 50 Sekunden. Beste. Und dann denkst du so, geil, jetzt ist es gleich aus. Und dann zack, der nächste, nochmal 20 Sekunden.
Aber schön. Apple hat mir jetzt schon irgendwie gecatcht, und zwar, weil das ist ja eigentlich immer dann die Hürde, dass du denkst, naja, okay, meine ganze Library, meine Lieblingssongs, meine Playlisten, was ich da alles habe, das ist ja durchaus auch so ein Teil der Persönlichkeit und der Identität bei Menschen, die sich viel mit Musik beschäftigen, so wie wir. Mhm. Aber Apple hat jetzt ein Feature vorgestellt, mit dem du ganz easy komplett wechseln kannst. Also du machst nur zack, zack und dann hast du genau das Server bei Apple Music. Im Auto ist es auch so arg. Ständig fragt mir mein Auto, ob ich jetzt da nicht auf Apple Music wechseln möchte. Und tut so, als wäre das
echt,
jetzt
oder?
Der neue. Ist wahrscheinlich Apple CarPlay verbaut, oder?
Ja, Apple CarPlay habe ich im Auto und das nutze ich ja, aber die ganze Zeit kommt, hey, die Information, du bist Apple Music und jetzt ein Jahr kostenlos und was ist was, ja.
Und habe ich das richtig verstanden? Man kann das jetzt von Spotify zum Beispiel komplett 1:1 rüber kopieren, die Play. Okay, das ist aber cool.
Das wurde vorgestellt. Mhm. Ja, also bei YouTube hast du vorhin angesprochen, das ist echt unangenehm, gell? Wenn man öfter mal irgendwie mit anderen Menschen, nämlich vor allem auch YouTube-Videos anschaut und dann ewig lang warten muss und das Überspringen funktioniert auch nicht mehr, das Kippen, oder? Das ist jetzt neuerdings auch, die musst einfach ganz reinpfeifen.
Am Fernseher steht immer, du kannst es an dein Handy senden, die Werbung, und dann am Handy schauen oder so und dann klicke ich drauf und es passiert gar nichts.
Was hat das jetzt dann für einen Sinn, dass du das Handy dann zur Seite legst und das schaust, was du schauen magst am Fernseher?
Keine Ahnung.
Ich finde irgendwie auch den Marken, den Produkten, den Werbern gegenüber, die ja da auch Geld dafür zahlen, für solche Pre-Rolls, ist ja auch nicht so wahnsinnig geil gegenüber, oder? Das man sagt, hey, zahl ruhig für die Werbung, die du da bei uns schaltest. Und übrigens, wir haben da jetzt ein Feature rausgebracht, dass die Leute deinen nervigen Scheiß aufs Handy verbannen können und das schauen können am Fernseher, was sie wollen. Aber du kriegst Aggressionen fast auf die Marken und die Dinge, die da beworben werden. Und das sind auch super unseriöse Sachen. Gell? Also das ist immer dieses Scheiß.
Komm jetzt in die Gruppe. Du willst Umsatzzahlen im sechsstelligen Bereich verdienen?
Diesen
Maybach habe ich mir erst gestern gekauft.
Auf gewisse Art und Weise. Das war es mal, ein Maybach. Auf gewisse Art und Weise musst du es ja konvertieren, sonst würden die es nicht machen, oder?
Ja, wahrscheinlich, ja. Also geh ich schwer davon aus.
Liegt es eigentlich nur an der moralischen Hemmschwelle, dass wir richtig reich werden?
Ja, 100%.
Ja,
100%.
Ja.
Wirklich?
100%. Ja, also,
aber dann lasst uns mal so unter dem Deckmantel des Podcasts gemeinsam zu viert eine sogenannte Firma gründen. Ja, und maximal unseriös versuchen, Geld zu verdienen. Und weil wir das ja eigentlich eher aus Recherchegründen machen, kommen wir moralisch nie in die Rüdeler Gack. Und das Geld, das wir dann haben, dann sagen wir, ja, jetzt haben wir in unserer Recherche viel Geld verdient. Was tun wir jetzt mit dem? Und dann werden wir uns dazu entscheiden, es auf uns aufzuteilen.
Aber wir kämen da wahrscheinlich dann auf Business-Ideen, die irgendwer anderes, der vielleicht nicht so viel Moral hat, umsetzt. Ich weiß nicht, das ist so Jugendschutz und so, ich weiß jetzt nicht, ha?
Aber also, ihr werdet, ich weiß nicht, wie stark ihr informiert seid, Werbegesetze und so weiter, da kommt was Größeres auf uns zu, ich weiß nicht, ob ihr das schon gehört habt, aber es wird bald, es wird ein Gesetz verabschiedet oder ist schon verabschiedet, dass du, wenn du Werbung schaltest, dass es quasi vorher, also ob einer gewissen Summe, und die ist lächerlich klar, ich glaube, da geht es um 15.000 Euro Volumen, das vorher quasi mehr oder weniger mit einem Werberat oder was Ähnlichem abklären musst, ob du diese Werbung schalten darfst oder nicht.
Mhm. Bist du da jetzt hundertprozentig am Point informiert oder ist das gefährliches Halbwissen?
Das ist Dreiviertelwissen, weil ich war bei so einem Werbepreis-Dingsbums und da ist das auch zur Sprache gekommen, dass quasi man die eine oder andere Partei oder Vertretung doch unterstützen sollte, weil die kümmern sich darum, dass das vielleicht nicht dann so stattfindet. Mhm.
Da gibt es jetzt zwei Aspekte eigentlich bei dem Punkt. Der Werberat hat ja in der Vergangenheit eher das complained, was du machst, Felice, und zwar den Content.
Ja.
Also wie bewirbt man ein gewisses Produkt?
Genau.
Das, was wir jetzt besprochen haben, das ist wahrscheinlich in Bezug auf die Art, wie es beworben wird, unbedenklich. Ja, weil er sagt halt, komm in die Gruppe und sagt halt, wie reich er schon damit geworden ist. Aber da geht es ums Was, genau. Mhm. Und beide Sachen werden bewertet in dem Fall. Mhm. Also die sagen, der Werberat sagt, dieses Produkt darf nicht beworben werden. Mhm. Womöglich. Mhm.
Genau. Okay. Also wir kommen in ein ganz anderes Thema, aber ja, das ist kompliziert gerade.
Aha, spannend. Ja, dass das jetzt nicht mit sexistischen Dingen da Werbung gemacht werden darf, natürlich keine Wiederbetätigung zu finden sein darf,
dass es
nicht
rassistisch sein soll. Also Suchtmittel sind, glaube ich, auch ganz schwierig, das oder? Weil ich habe einmal irgendwas bewerben wollen.
Da geht es ja wieder ums Produkt, ja.
Mhm. Ja, genau, ja. Wo aber nur so, ich glaube, eine Bierflasche war ersichtlich auf dem Bild.
Da gibt es eine sehr lustige Story.
Aber.
Formel 1 war ja immer schon bekannt dafür, dass sie prinzipiell auf alles geschissen haben, weil da sonst war nicht Marlboro sehr langer Sponsor. Und das
aber damals war es gesetzlich erlaubt, oder?
Ja, genau. Okay. Genau, ja, voll. Und dann ist aber auch Alkohol völlig wurscht, volles Programm. Und damals hat es nur einen Sponsor gegeben, das war ein Inder, der hat die Brauerei Kingfisher gehabt. Kann man nachschauen, aber sehr interessant. Das war dann so, dass er trotzdem werben hat dürfen, weil er ein 0,0 Produkt quasi erfunden hat. Also ein alkoholfreies Produkt und hat somit quasi trotzdem weiter werben dürfen. Beziehungsweise hat er dann, glaube ich, sogar auch noch, hat sich ein Flugzeug gekauft oder zwei und hat gesagt, na, das ist ja Airline auch und wir machen ja gar nicht für das Bier Werbung, sondern für die Airline. Also where there's a will, there's a way. Mhm.
Ja, ich meine, es gibt ja dann schon auch Einschränkungen in Bezug jetzt auf zum Beispiel, ich glaube, ja, ab einer gewissen Alkoholvolumensgrenze darfst du dann werben und Spirituosen und so werden dann wiederum schwieriger. Also da gibt es auf jeden Fall Mittel und Wege. Felice, du hast ja großspurig angekündigt, du bist halt sensationell vorbereitet.
Ja, ich warte nur drauf, ihr könnt euch echt einiges aussuchen.
Drei, aber zwei, eins.
Leg so, los. Zu meiner nächsten Kategorie, weil der Manni vorher schon so Fred Aganik den Jingle eingespielt hat. Kannst du ihn noch mal kurz einspielen für unser Publikum?
Toby motherfucking hands up Romeo.
Fast nicht zu unterscheiden zu Fred Again. Jungs, habt ihr gesehen, was der Fred Again in Australien abgezogen hat?
100.000 Tickets verkauft.
Aber vorher, also hätte er an dem Antrag verkaufen können, er hat im Opera House performt. Eine quasi kurz announced Show im Opera House, wo 125.000 Fans wollten quasi die Karten haben. Und ich glaube, es waren 2.300 Karten oder so, die es da gegeben hat.
Da frage ich mich immer, als Veranstalter hinterfrage ganz klar an dieser Stelle, wie findet man raus, dass 125.000 Tickets haben wollten?
Ja, die in Queue waren. Die war es quasi, okay, die Tickets werden jetzt released. Da sind in der Queue 125.000. Das ist, glaube ich, nicht so schwer zum.
Das erkennen. Stimmt, aber das bezweifle ich offiziell. Aber ja.
Ja, das ist eine Information.
Wie war es?
Das war sie, es ist laut Berichten sehr, sehr cool. Ich war nicht dabei, obviously. Aber aber das ist halt Marketing-Move natürlich wieder vom Feinsten, weil er hat dann natürlich seine Australia-Tour mit announced mit einem Riesenbang. Also Marketing kann der junge Herr auf alle Fälle sehr, sehr cool. Mhm. Jetzt komme ich zu meiner Frage. Jetzt solche Sachen in, sagen wir, unüblichen Locations, wie jetzt das Opera House zum Beispiel ist. Findet ihr, es sollten mehr unübliche, vielleicht auch elektronische Events in Locations stattfinden? Ich war jetzt zum Beispiel letzte Woche war ich im Mozarteum, im großen Saal. Sollten solche Sachen liberaler werden oder ein Festspielhaus, keine Ahnung, wenn wir es in Salzburg lassen wollen, für solche Events?
Ich fände es cool.
Ich glaube, also. Ja, also es ist meiner Meinung nach schon ein bisschen bisschen abgenutzt wieder. Mhm. Es hat ja wirklich tolle Beispiele gegeben in der Vergangenheit, auch in Österreich, Konzerthaus, Wiener Konzerthaus mit Carmen Crooked, Symphonik, mit Kolonowitz und Co. Es gibt ja auch bei den Osterfestspielen, gab es ja auch da Dinge. Wes Bam hat da letztes Jahr performt. Ich glaube, wir haben im Podcast sogar darüber gesprochen.
Stimmt, ja.
Ja, also grundsätzlich kommt natürlich bei mir jetzt ein bisschen die betriebswirtschaftliche Komponente da auch raus. Also das muss man ja sagen, auf Location, wie sie halt einfach grundsätzlich eher für elektronische Events genutzt wird. Irgendeine alte Fabrikshalle, irgendein abgefucktes Whatever, irgendeine boilerroomige Atmosphäre ist natürlich günstiger zu bespielen wie jetzt ein exklusives Konzerthaus, die Oper in wo auch immer. Und dann muss sie das natürlich am Ende errechnen. Die Frage ist jetzt, was hat das für ein Vibe dann oder was verändert es an der ganzen Sache, dass das in einer Location ist, wo man es eigentlich grundsätzlich nicht erwartet und erzielt man damit das gewünschte Ergebnis? Bei Carmen Crooked, das ist für mich wirklich das Nonplusultra nach wie vor. Ich habe da viele Formate verfolgt in dem Bereich und das war so gut. Es war sogar dramaturgisch bestimmt, in welchem Moment dann die gesetzte Veranstaltung eigentlich zu einer Stehveranstaltung werden soll. Die Leute sind aufgesprungen. Es hat alles genauso funktioniert, wie das funktionieren hätte sollen, wie sie die Leute das vorgenommen haben. Mhm. Und das ist schon sehr stark. Weil man muss ja ganz, ganz ehrlich sagen, jetzt, ob in der Elbphilharmonie oder im Festspielhaus oder wo auch immer, gesetzt macht es natürlich eine ganz andere Atmosphäre. Also ich fände es natürlich extrem geil, Slashy Disco im großen Festspielhaus zum Beispiel, das wäre eine Sensation. Es ist vom Vibe her natürlich ganz was anderes, wenn man sitzt, klarerweise.
Ja, da ist eben die Frage, ob man einfach mal die Sessel rausschrauben könnte.
Da sind wir, glaube ich, ganz schnell wieder in der betriebswirtschaftlichen Komponente drinnen.
Ja, voll.
Ja. Tobi, du hast gerade irgendwie so einen Gesichtsausdruck gehabt, während du gelangweilt durch deine DMs geslidet bist. Der hat da Verräterisches gezeigt. Also du hast so geschockt reingeschaut. Was hast du denn jetzt gesehen?
Ich habe geschockt. Nein, ich habe gar nicht. Ich bin einfach nur, man sieht einfach nur, dass ich ein bisschen müde bin. Ich habe gerade gegähnt.
Okay.
Und hab Wasser in den Augen.
Du hast Wasser in den Augen.
Ja, Fred Again macht es aber echt ganz geil eigentlich. Ja. Also der macht das schon auf sehr, sehr, sehr hohem Niveau. Das muss man wirklich einfach zugute halten. Vor
der
allem
kann, der kann, der
authentisch. Das ist halt der große Punkt und die große Überschrift. Wenn da Promo jetzt da rausgeht, dann hat man schon ziemlich schnell das Gefühl, okay, die haben einfach eine geile Agentur beauftragt. Und ob er das jetzt gemacht hat oder auch nicht, völlig unerheblich. Mein Eindruck ist, das tut er einfach jetzt so, wie es passiert. Und das entspricht seinem Naturell. Er macht es echt gut. Er spielt da zum Beispiel, finde ich auch total skurril jetzt, wenn ich mich in die Lage versetzen würde, so viel Fantasie habe ich, dass ich Fred Again bin. Das habt ihr beim Intro schon gemerkt. Ich würde halt schon auf gewisse Art und Weise immer wieder meine großen, unter Anführungszeichen, Hits ballern. Maria zum Beispiel jetzt da oder was auch immer. Und die spielt er gar nicht mehr, die Songs, gell? Also er spürt With er Lost sehr, Dancing spürt er nicht mehr einfach.
Der er ist sehr DJ-mäßig unterwegs aktuell. Sehr, sehr back to the roots underground-ish. Auch weniger emotional, finde ich. Also es sind teilweise schon dann richtige DJ-Shows dann.
Ja, und das finde ich unglaublich geil. Wen ich auch saugeil finde, den haben wir jetzt announced noch fürs Electric Love, ist Austin Mills.
Ja,
mega. Mega.
Das ist eine wilde Nummer.
Boilerroom-Set, der so wirklich, das überzeugt mich von Scheitel bis zur Sohle. Ich finde den so unglaublich geil. Der wird die Mainstage bespielen bei uns und oder irgendwie habe ich so ein bisschen die Befürchtung, dass man da noch einen Hype aufbauen muss, weil vielleicht die Leute gar nicht wissen, was der denn Geiles macht. Also dieses Boilerroom-Set ist unglaublich geil.
Kennen tut man den ja von dem bekannten Remix, glaube ich, den er gehabt hat von der Ain't Nobody, oder?
Ja, Ain't Nobody. Ja, generell viel in dem Style. Ain't Nobody. Ist sehr, sehr inspiriert von Kate Jonada. Weiß nicht, ob ich der was sagt.
Ja, definitiv.
Von den Drums her und vom Swing her auf alle Fälle. Aber der hat was geschafft, was noch nicht viel geschafft haben. Und zwar hat er, sagen wir so mal, gerade in dem Boiler Room Set diesen Underground-Vibe mit kommerziellen Themen gemischt mit Hip-Hop, aber doch hausig. Also es ist schon, also die Energy, was in dem Boilerroom-Set ist, die wird schwer zum Toppen sein von ganz vielen anderen Boilerroom-Sets oder ist so. Mhm. Mein Boilerroom ist sowieso ein Thema, über das wir mal reden können, weil ich weiß nicht, ob ihr den YouTube-Kanal verfolgt vom Boilerroom.
Ja, ein bisschen.
Ja.
Das ist so, wie soll ich sagen, ich sag's jetzt einfach mal, aber 80% davon ist echt nicht anhörbar. Okay. 20% richtig geil und 80% ist so schräg oder so core. Ich meine, ich bin ein sehr offener Mensch und ich gebe mir so teilweise echt länger und denke mir so, okay, vielleicht verstehe ich es einfach nicht. Und,
ja, nein. Also vor allem, ich finde die Boiler Room Berlin Sachen, finde ich, ja, also ich will es jetzt nicht werten, gell, also die Musik ist weder schlecht noch gut oder sonst irgendwas, sondern sie trifft einfach nicht meinen Geschmack halt.
Ich würde
es
also werten, halt die Musik ist nicht
nein,
schlecht, noch gut.
Ich sage es natürlich aber, ja von einer ganz persönlichen Warte heraus, weil offensichtlich interessiert es ja auch Leute. Es ist ja jetzt nicht so, dass wir da die Ende der Fahnenstange sind, aber jetzt für mich persönlich, der doch, würde sagen, sehr, sehr offen ist, passiert da gerade sehr, sehr viel. Ich meine, man kann sagen, okay, sie gehen in die Culture rein, sehr direkt, aber war das Bild vom Boiler Room, was man halt hat oder gehabt hat, es ist auch sehr, sehr wenig Haus in letzter Zeit. Also es ist, man, vielleicht sind sie ja sehr visionär unterwegs und ich verstehe es nicht, aber es ist schwer zum Durchhören.
Also ich find, dass zum einen Boiler Room gibt es, glaube ich, seit 2010, also ja, schon 14 Jahre und ich glaube, dass die irgendwie schon mal einen Hänger gehabt haben.
Sorry.
Also so in terms of Beliebtheit und, ja, und so. Mhm. Und meiner Ansicht nach sind sie gerade jetzt so präsent und erfolgreich wie noch nie zuvor.
Das stimmt auf jeden Fall.
Und das hat, finde ich, vor allem damit zu tun, dass sie sehr, sehr divers Künstler buchen und sehr, ja, sehr divers Sets hochladen. Voll. Da gibt es eben eher als cheesy verschriebenen Hard-Techno-Bereich einiges von, weiß ich nicht, I Hate Models über, also eigentlich alles da drinnen, dann Brutalismus 3000 hier, Fred Again da, Austin Mills dort. Und das, was mir auffällt, ist, dass ganz viel Boiler Room Momente zu so Key Moments werden für Tracks, aber auch für Künstler.
Ja,
die gehen viral. Stimmt, ein einziger, ja, Moment wird da recorded, der wird da rausgeschnitten, der wird auf TikTok geballert. Das konvertiert so sehr in diese neuen Medien sozusagen. Das, ja, konvertiert extrem in Bereiche, die junge als auch ältere Leute verstehen. Und das ist schon, also Praise the Lord zum Beispiel, der Track, ja, was wäre der Remix ohne Boiler Room?
Stimmt,
wahrscheinlich, ja, wahrscheinlich wenig bis gar nichts. Austin Mills spielt Alice DJ Bad of Alone im fucking Original einfach. Mm. Und die Leute flippen aus. Die ach so krediblen Menschen, die, ja, dieses Boiler Room Event in New York besuchen, ja, zucken aus, weißt?
Ja.
Und wenn du das in der Skihütte hörst vom DJ irgendwas, ja, dann ist es cheesy und scheiße. Da haben wir eh schon öfter drüber geredet, wie Wolfram, ja, sich ihr Image erarbeiten konnte, dass er Originaltracks aus den 90er Dance spielen kann und die Leute finden das fancy. Mhm. Das schafft Boiler Room schon auf eine Art und Weise. Und ich finde jetzt gar nicht, dass das so kompliziert ist, genremäßig. Vielleicht ziehe ich da die falschen Sets für die Tür. Mhm. Aber die Sachen, die ich mir anschaue und mir reinpfeife.
Ja, man muss sich, glaube ich, auch mal die anschauen, die jetzt nicht ungefähr irgendwo vorgeschlagen, yeah, werden, so, yeah, sondern, genau, sondern wirklich mal also explizit durch den Kanal klicken. Also ich check das schon, was der Felice sagt. Teilweise ist da schon ziemlich heavy Stuff dabei, wo ich auch so, okay, das kann ich mir nicht länger wie 10 Minuten geben.
Nur ein paar Beispiele. Jason Status.
Ja, ja, klar.
Dieses Boiler Room Set hat für Jason, ja, Status, das war ein Game Changer. Mega, natürlich, ja, ist dann auch noch ein neuer Track. Natürlich gibt es dann auch noch Badadan und solche Sachen, die halt jetzt super, ja, konvertieren. Aber das Boiler Room Set war definitiv ein ganz wichtiger Step Back in Richtung Major Festivals. Ja, Jason Status, ja, ist ohne Wenn und Aber der zweitgefragteste Act aktuell in UK nach Fred Again.
Ja, Wahnsinn.
Mhm. Und das hat schon auch das Boiler Room Set gemacht. Was ist mit Marlon Hofstadt?
Yes, same.
Also ja, man, stimmt, ja,
in der Culture schon
long,
schon long, ja, aber natürlich, das kennen so Dinge, so Starter sein, aber man sieht ja, also sie supporten halt auch wirklich unbekannte Künstler, das, ja, sieht man an die Plays logischerweise, weil die haben dann, weiß nicht, 10.000 Plays oder nicht einmal 10.000 Plays und die ganz die Großen haben natürlich Millionen von Plays. Also das ist das
ganz ehrlich, Trim, wer von euch zwar hat Trim gekannt, bevor er da mit der schrägen Dame neben ihm da eben diesen Praise the Lord Remix geballert hat, die völlig ausgezuckt ist. Und es sind auch gute Momente, die da rausschauen. Also Boiler Room hat da schon was geschafft. Das finde ich ist absolut respektabel und die haben sich da durchaus eine Position geschaffen, die verdient ist zum einen, zum anderen wichtig ist. Fred Again, das war schon ein major Ding für Fred Again.
Ja, Fred Again auf jeden Fall.
Ich poste jetzt einmal auf WhatsApp mein Lieblings-Boiler-Room-Set. Vielleicht fürs nächste Mal. Schaut mal rein und sagt mal, was ihr da vor heute. Zieht es euch gerne länger rein. Nur eine Vorwarnung, das ist kein Intro. Aber es ist, ehrlich gesagt, mein Lieblings-Boiler-Room-Set. Das ist von Echo 2K aus Stockholm. Also auch an die Hörer, hört es euch an, zieht es euch ein und sagt Bescheid, ob ihr das versteht.
Wenn ich das visuell sehe, dann denke ich eher, das Erste, was ich denke, ist Berlin und nicht Stockholm.
Ja, zieht's. Also ich sag's euch, das ist mein Easter Egg der Woche, zieht es euch ein. Ich hab's dann verstanden nach einer Stunde anschauen und die Kommentare sind auch sehr positiv, muss ich sagen, wo ich mir zuerst dachte, okay, das verstehe ich nicht, aber da, das ist mal ein Moment, wo ich mir dachte, okay, das ist was ganz was anderes. Also klare Empfehlung.
Mhm. Okay, cool.
Das werden wir machen. Diese Bitte kommen wir nach.
Ja.
Ja, meine Lieben, wir haben das erste Mal am Freitag aufgezeichnet. Ich glaube, es gibt wenig zu schneiden. Das eine Mal, wo wir das eine Geheimnis und die Lottozahlen vom nächsten Sonntag verraten haben, das sollte man schon wieder raus tun, Max, glaube ich. Aber ansonsten war das eigentlich, ich glaube, wir sind deiner Bitte recht gut nachgekommen. Live to Tape heißt es ja in der Fachsprache, da wird nicht viel am OP-Tisch des Podcasts rausschneiden zu sein. Oder, Herr Doktor? Er nickt zustimmend. Ich werde das Handy mitnehmen, werde alles aufnehmen, was erlaubt ist, vielleicht sogar ein bisschen mehr und es darf wirklich da ein bisschen Spannung knistern in der Luft liegen, weil es ist nicht klar, wer gewinnt den Prozess. Gigi gegen die kleinen Electric Love Leute, David gegen Goliath, der große Künstler, der Erfinder der chinesischen Zeichen. Wer macht das Rennen? Ich halte euch da am Laufenden. Und ich möchte es auch jetzt auch nicht falsch verstanden wissen. Ich schätze die Musik, die hat durchaus auch meine Jugend und die ersten Versuche, Alkohol zu trinken und Frauen kennenzulernen, geprägt. Aber auf der anderen Seite, der Mensch dahinter ist ja auch nicht so wegzuradieren. Und meiner Ansicht nach benimmt er sich hier und da jetzt nicht so, wie man sich benehmen sollte. Mhm. Er reißt da in meinen Augen ein bisschen dieses Denkmal nieder, das er sich selbst geschaffen hat. I keep you posted. Was bleibt noch zu sagen? Over
and
out.
Dieser Podcast wird produziert von Buzzbutter, a Brand Entertainment Studio.